Ich wiederhole nochmal Jeremia 6, Vers 16. Tretet auf die Wege und seht und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wer ist dieser Weg? Ist nicht schwer. Johannes 14, Vers 6 gibt Aufschluss über den Weg. Und hier sagt Jesus, ich bin der Weg. Siehst du, es ist nicht kompliziert. Es gibt den Weg. Und das ist Jesus selbst. Er sagt, ich bin der Weg. Er ist auch die Wahrheit und er ist auch das Leben. Was brauchen wir noch? Ich frage dich, was brauchen wir noch? Da ist der Weg, da ist die Wahrheit und das Leben. David betet, du hast Gefallen an Wahrheit im Innern. Ich glaube, dass David diesen Weg gefunden hatte, schon lange bevor Jesus aufgetreten ist. Ich glaube, dass er diesen Weg gefunden hatte. Und David war voller Schuld. Er war voller Falsch und Schuld. Er war voller Sünde. Er sagt, die Sünde, die ich begangen habe, kann man nicht zählen. Und er hat die Treue Gottes hochgehoben. Und er ist diesen Weg gegangen. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich würde vorschlagen, wir nehmen diesen Weg. Und was sagt dieser Weg zu uns? Matthäus 11, ab Vers 28. Kommt her zu mir. Ist das nicht toll? Ich meine, es ist Wahnsinn. Dieser Gott ist der Hammer. Ich drück's mal ein bisschen jugendlicher aus. Dieser Gott ist der Wahnsinn. Komm her zu mir. Wir müssten zu ihm rennen. Und er ruft, kommt her zu mir. Kommt zu mir, meine Kinder, kommt zu mir. Ich sehe eure Mühsal, ich sehe eure Last, ich sehe all die Angst, ich sehe all die Qual, ich sehe all das, was in euren Herzen über Jahre sich festgesetzt hat. Und er sagt, komm zu mir. Als ich diesem Gott das erste Mal begegnet bin, ich will nicht übertreiben, aber es war eine Art Schwebezustand. Ich wusste, jemand trägt meine Last. Jemand nimmt mir all die Last, die ich über Jahre aufgeladen hatte. Er nimmt sie mir einfach weg. Und ich wollte jeden bekehren. Hat nicht funktioniert. Aber ich wollte es jedem sagen, dass dieser Gott, der alle Lasten wegnimmt, der alle Krankheit getragen hat und der am Kreuz in der höchsten Not schreit, es ist vollbracht, es ist erledigt. Und dieses Wort ist das Ende vom Ende. Es ist erledigt, es ist vollständig erfüllt, es ist vollbracht. Und dieser, der sagt, ich bin der Weg, sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich würde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Aha, da war doch ein Haken. Wussten wir es doch. Sagt ja auch unsere christliche Erfahrung. Da ist immer ein Haken. Dass immer jemand sagt, aber du musst ja dieses und jenes tun. Und so bin ich groß geworden, auch als Christ. Und ich habe das selber erfahren und ich habe es anderen weitergegeben. Nehmt auf euch mein Joch. Wie sieht dieses Joch aus? Ach, er sagt auch noch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wer sagt das? Der Weg. Kehrt zurück auf den uralten Weg. Wer ist dieser Weg? Was ist dieser Weg? Er ist sanftmütig, von Herzen demütig. Und was passiert? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Kommt uns das bekannt vor? Aus Jeremia 6. Geht den uralten Weg. Geht den uralten Weg. Fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich schlage diesen Weg vor. Und diesen Weg lässt uns Gott gehen seit 3,5 Jahren. Es ist der Weg der Sanftmut und der Demut. Es ist der Weg, das Leben zu verlieren, das eigene loszulassen, das Werk unserer Hände nicht mehr Götter zu nennen, so wie es Hosea 14 beschreibt, sondern ihn, den einzig wahren Weg, durch uns wirken zu lassen. Und jetzt sagt er auch, wie das Joch aussieht, von dem man erst denken könnte, der Haken. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das habe ich gespürt an diesem Tag, als ich ihm mein Leben geben durfte, als er mich so sehr an sein Herz gezogen hat, dass ich nicht mehr anders konnte, dass ich zerflossen bin von dieser Liebe. Er hat meine Last genommen. Und da ist dieses sanfte, dieses leichte Joch. Und er sagt, er gibt dem Demütigen Gnade. Ich habe heute Morgen gelernt, es ist ja mein zweiter Gottesdienst heute, meiner Schwester, die heute gepredigt hat, dass Gnade heißt, der Ort, an dem ich zur Ruhe komme. Was für ein wunderbares Bild. Gnade ist der Ort, an dem ich zur Ruhe komme. Nichts anderes sagt Jesus. Komm her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Lernt von mir. Ich bin von Herzen sanftmütig. Demütig. Und sanftmütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist der Weg, den Jesus uns lehrt. Und er zeigt mir immer wieder, wie falsch ich lag, so viele Jahre. Wie daneben ich war, obwohl ich so hoch von mir gedacht habe, obwohl ich so vieles kann. Aber es gibt eine interessante Stelle im 1. Korinther 8, Vers 2, da heißt es, wenn jemand meint, etwas zu wissen, so hat er es noch nicht so erkannt, wie man es erkennen soll. Das ist göttliche Weisheit. Wir meinen, etwas zu wissen. Wir meinen zu wissen, wie die Dinge gehen. Und Gott muss unseren Stolz direkt konfrontieren. Und gleichzeitig ist da diese Barmherzigkeit und diese Einladung von Jesus, komm her zu mir, du mühselig und Beladener. Du musst diese ganze Last nicht tragen. Du musst nicht all diese Regeln erfüllen. Du musst nicht all diese Dinge tun, die dir so schwer auf der Seele liegen. Ich führe dich in die Freiheit. Ich führe dich in das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Der Feind macht Folgendes. Er zerstört, er tötet. Er quält, er unterjocht. Das ist nicht das, was die Kinder Gottes erleben sollten. Die Kinder Gottes sollten in Freiheit leben. Und diese Freiheit sollte sich ausbreiten in die Welt. Diese Freiheit sollte sichtbar sein. Aber wir waren so gebunden. Und wir dachten, wir sind so frei. Siehst du, bist nicht frei, weil du die Hände hebst, wenn du ein Lied für Gott singst. Das ist ein Trugschluss. Ich komme aus einer Richtung, da wird das als Kriterium angesehen, dass man frei ist. Was für ein Schwachsinn. Frei ist man im Herzen. Und Gott sieht nur das Herz an. Und du kannst die Hände heben, 10 Stunden lang. Und du bist gebundener als der gebundenste Heide. Das ist wahr. Es hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Es geht nur ums Herz. Wen hat Samuel erwählt, als die Brüder aufstanden? Er wollte den Ersten, den Schönsten. Er kannte das von Saul. Man nimmt den Größten. Den hast du erwählt. Und Gott sagt, du siehst auf Menschenweise. Ich habe ihn verworfen. Ich habe ihn nicht erwählt. Ich sehe auf das Herz und immer auf das Herz. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Und wenn dieser Weg der Demut der Weg ist, den Gott vorschlägt als den uralten Weg, auf den wir gehen sollen. Und wenn Jesus selbst sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie sollten wir nicht 2. Chronik 7, Vers 14 umarmen? Umarmen. Ich meine das wörtlich. Umarmen. Was für ein gewaltiges Wort. Und mein Volk, hier spricht Gott, und er spricht uns an, uns Glaubende, mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Das heißt, sie haben den uralten Weg gefunden. Sie haben den Weg der Demut gefunden. Sie haben den Weg der Sanftmut gefunden. Sie demütigen sich. Und dann kommt ein Komma. Dauert ein bisschen, bis man erkennt, dass das der Weg ist. Wovon sollen wir denn umkehren, heißt es in Malachi. Wovon sollen wir denn umkehren, als Gott sein Volk klar konfrontiert? Was nützt es mir, dass ich Gott diene? Das sind ihre Gedanken. Was habe ich für Nutzen davon, wenn ich Gott diene? Gott muss uns die Augen aufmachen über unseren Stolz. Und dann, wenn sie sich demütigen, erst dann beten sie. Siehst du, wir müssen die Reihenfolge einhalten. Demut und dann beten. Mit der richtigen Herzenshaltung. Mit der richtigen Haltung Gott gegenüber und dem Nächsten gegenüber. Und sie suchen mein Angesicht, wieder suchen. Und kehren um von ihren bösen Wegen, von den ungebahnten Wegen, von den eigenen Gedanken, von den Vorstellungen, die doch zum Tod führen. Und so will ich es vom Himmel her hören, da ist er wieder, der hörende Gott. Da ist er wieder, der Gott, der hört. Siehst du, Demut, Gebet, Suche und er hört. Es ist nicht schwer. Und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nun kannst du sagen, fällt mir gerade nichts ein an Sünden. Erinnere ich dich an 1. Johannes 1? Ich glaube, es ist Vers 8. Wenn ihr meint, dass ihr ohne Sünde seid, so betrügt ihr euch selbst und die Wahrheit ist nicht in euch. An wen schreibt er? An Christen. Es gibt immer was, von dem man umkehren kann. Und Paulus sagt, ich beurteile mich nicht selbst, aber das heißt nicht, dass ich gerechtfertigt bin. Der, der mich beurteilt, ist der Herr. Deswegen richtet nichts vor der Zeit. So will ich es vom Himmel her hören, wie der 2. Chronik, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Meinst du, dass unser Land Heilung braucht? Absolut, absolut. Hier, das ist der Weg. Das ist der Weg. Mein Volk demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht. Das ist der Weg, Schwester. Das ist der Weg. Es gibt alles vor. Lernt von mir. Jemand, der immer wusste, wo es lang geht, und ich bin gleich am Ende, war Simon Petrus. Lukas 22, Vers 31. Dort spricht der Herr, Jesus, mit diesem, der wusste immer, wo es lang geht. Und er ist ja auch Jesus gefolgt. Er war ja 3,5 Jahre mit ihm unterwegs. Er hat alles verlassen. Alles, von einer Sekunde auf die andere, alles verlassen und ist ihm nachgefolgt. Und er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Okay, nicht schön. Und jetzt würde man von so einem Jesus erwarten, dass er sagt, und ich habe dem Satan geboten, dass das nicht stattfindet. Ich meine, das wäre doch die richtige Antwort. Der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Ja, das findet nicht statt. Sagt er nicht. Er sagt was anderes. Er sagt, ich habe für dich gebetet, Simon, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dieses Wort Glaube, dachte ich immer, ist einfach Glaube. Bis ich mir das mal genauer angeguckt habe. Und dort steht Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Treue. Das ist, was er betet. Ich habe für dich gebetet, dass deine Glaubwürdigkeit nicht aufhört. Wie wird man glaubwürdig? Das ist der uralte Weg. Das Herz vor Gott ist rein. Und das Herz vor dem Nächsten ist rein. Das sind keine Richturteile. Das sind keine Festlegungen. Das sind nicht die und ich. Das sind wir. Da ist Liebe, da ist Annahme, da ist Wertschätzung. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, überlegt euch das, Geschwister. Er sagt zu dem Jünger, der die größte Klappe hatte, immer, wenn du einst umgekehrt bist, hallo, von was soll der umkehren? Der war doch schon auf dem richtigen Weg, der ist Jesus gefolgt. Er war doch schon auf dem richtigen Weg. Wenn du einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Wir wissen, was Petrus danach antwortet. Ich gehe für dich ins Gefängnis und in den Tod. Halleluja. Völlige Selbstüberschätzung. Wovon muss der umkehren? Wovon muss der umkehren? Er war sich seines eigenen Weges zu sicher. Und exakt das, was Jesus prophezeit, tritt ein. Er verleugnet ihn dreimal, ehe der Hahn kräht. Und dann begegnet er ihm beim Frühstück. Und er spricht kein Wort über diese Situation. Es begegnet ihm der Auferstandene. Und nachdem er ihm dreimal gefragt hat, liebst du mich? Liebst du mich? Und er schon ärgerlich wurde, sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe. Selbstverständlich weiß er es. Dann kann er ihm sagen, weide meine Lämmer. Und jetzt kannst du folgen. Jetzt kannst du nachgehen. Jetzt bist du den Weg gegangen, den ich keinem meiner Kinder ersparen kann. Es ist die Konfrontation mit der eigenen Selbstüberschätzung, mit dem eigenen Weg. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Und Vater, ich danke dir, dass du dabei bist, uns, deine Kinder, zurückzuführen auf diesen Weg. Ich danke dir, Herr, dass du gnädig bist und dass wir freien Zugang haben zu deinem Gnadenthron. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen kennst und dass du unsere Herzen prüfst. Und ich segne jeden mit dieser Gewissheit deiner Gnade. Und ich segne jeden mit offenen Augen des Herzens, dass wir sehen können, deinen Weg. Und dass wir die Hoffnung und die guten Gedanken, die du über uns hast, von denen du weißt, dass du sie über uns hast, dass wir sie sehen können. Dass wir erleben, wie gnädig du bist. Und ich segne diese Gemeinde, ich segne meine Geschwister in deinem Namen, Herr. Und ich bete, dass dieser Weg klar wird, den sie gehen sollen. Ich bete, Vater, dass du mit neuem Leben kommst, dass du neue Hoffnung schenkst, da wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du einen Ausweg zeigst, Herr, da wo scheinbar kein Ausweg ist. Ich danke dir, Herr, sowohl im Persönlichen als auch im Gemeinschaftlichen bete ich, dass dein Licht leuchtet und den Weg zeigt. In Jesu Namen.